Hallo, hallo.
Hi.
Wir haben gute Neuigkeiten.
Fantastische Neuigkeiten.
Und zwar am 3. August sind wir auf dem OAMN-Sommerkongress und machen da Live-Podcast in Berlin.
Ja, es wird total geil. Nathalie wird da sein natürlich, das Ganze moderieren. Wir werden da sein, Mimi Fiedler wird da sein. Es gibt Vorträge, es gibt Musik. Das wird richtig spitze.
Genau. Und es gibt auch noch ein paar Tickets, aber ihr könnt auch Tickets gewinnen. Und zwar,
wenn ihr eine Mitgliedschaft abschließt auf unserem Steady-Newsletter, den wir euch natürlich auch in jeder Folge und auf Instagram und überall verlinken, müsst ihr eine Mitgliedschaft abschließen. Das ist sowieso eine gute Idee.
Da schreiben wir nämlich einmal die Woche sehr, sehr schlaue Dinge. Ihr könnt mit Soda Club up to date bleiben und vor allem könnt ihr dieses Projekt mit am Leben halten.
Genau, ihr finanziert damit auch Ingos Arbeit und unsere Arbeit. Und dafür kriegt ihr tolle Texte von uns und Bonusfolgen. Es sind jetzt auch schon ganz schön viele Inhalte da, weil wir machen das ja schon eine ganze Weile. Das heißt, wenn ihr jetzt eine sportbillige Mitgliedschaft abschließt, dann kriegt ihr ja die ganzen Inhalte quasi der letzten, weiß ich nicht, 2 Jahre oder so, jede Woche, also hunderte Sachen, alle gleichzeitig. Das ist total krass. Mhm.
Wenn ihr eine Mitgliedschaft abgeschlossen habt, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben, warum ihr gerne am Sommerkongress teilnehmen wollt. Und aus all denen losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen.
Yes. Mach Gut. das jetzt mal.
Mach das.
Und mach das.
Alle Links findet ihr in den Shownotes.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute Franca Cerutti zu Gast haben. Denn kaum jemand erklärt psychologische Phänomene so anschaulich und so empathisch wie sie. In ihrem Podcast Psychologie to go gibt sie Einblicke in ihre Praxis und in die spannende Welt der Psychologie. In ihrem gleichnamigen Buch nimmt sie die 3 häufigsten psychischen Erkrankungen genauer unter die Lupe. Depression, Angst und Sucht. Wir fragen sie, wie diese Phänomene zusammenhängen, welche Rolle Alkohol in ihrer psychotherapeutischen Praxis spielt und was Selbstwert und Scham eigentlich damit zu tun haben, wie wir durchs Leben gehen. Viel Spaß! Hallo.
Hi.
Hallo ihr zwei.
Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich sehr über die Einladung. Dankeschön.
Sehr gerne. Wir würden einfach direkt einsteigen und dich fragen, du hast ja ein Buch geschrieben über Depression, Angst und Sucht. Und da interessiert uns natürlich, wie waren da so die Reaktionen aus der Öffentlichkeit in Bezug auf diese 3 Themen? Gab es da Unterschiede?
Ja, das ist interessant, dass du das fragst, weil ich die Reaktion wirklich erheblich unterschiedlich wahrgenommen habe. Also ich habe ja bewusst das Buch in 3 Kapitel geteilt, weil diese 3 die häufigsten psychischen Erkrankungen in Deutschland sind. Das ist statistisch Fakt und auch mit dem Thema Alkohol hat statistisch gesehen jeder von uns zu tun. Und trotzdem war das Echo so, also sowohl in Zeitschriften, wo das Buch besprochen wurde, als auch wenn ich mal in Podcasts eingeladen war, dass alle immer super gern über Angst sprechen wollten oder auch über Depression. Aber das 3. Kapitel, Alkohol, das wurde halt häufig total ausgespart. Darüber möchte anscheinend niemand so gerne sprechen und ich glaube, dass dieses Kapitel richtig piekt.
Inwiefern piekt es?
Naja, weil ich glaube, ich vielen Menschen so ein bisschen unbequem vielleicht den Spiegel davor gehalten habe oder auch deutlich gemacht habe, wie eng verwoben tatsächlich auch die inzwischen viel entstigmatisierteren Erkrankungen, nämlich Angst und Depression, dann eben doch auch mit problematischem Alkoholkonsum verwoben sind. Und das hören viele Menschen einfach auch absolut nicht gern oder finden das übertrieben oder wollen sich den Spaß nicht nehmen lassen. Ich kann da nur spekulieren. Aber ich habe den Eindruck, das ist so das Bäh-Bäh-Kapitel aus meinem Buch.
Wie sind denn da die Zusammenhänge? Wie hängen denn Depressionen und Angst und Sucht zusammen oder wie können die zusammenhängen?
Also letztlich muss man sagen, geht das in alle Richtungen. Wir wissen aus der Forschung, dass zum Beispiel 30 bis sogar 60% aller Menschen mit einer Suchterkrankung gleichzeitig auch eine Depression haben. Und diese Zusammenhänge bestehen aber in alle Richtungen. Also man kann zum Beispiel sich vorstellen, dass jemand eine Angststörung hat, zum Beispiel eine Sozialphobie und in Gesellschaft mit Menschen sehr gehemmt ist, sehr zurückhaltend und schüchtern und dann tragischerweise die Erfahrung macht, dass Alkohol für einen Moment ganz entlastend wirken kann und man sich mutiger fühlt. Und zum Beispiel kann in so eine Richtung eine Alkoholabhängigkeit passieren, dass man merkt, wann immer ich unter Menschen komme, fühle ich mich lockerer oder habe das Gefühl, ich brauche Alkohol als Krücke. Und dann kann sich die Alkoholabhängigkeit in diese Richtung entwickeln. Aber umgekehrt, wenn man eine Suchterkrankung hat, hat das natürlich so weitreichende Konsequenzen für das ganze Leben, also für die Familie, für den Beruf, für alle Beziehungen, für das Freizeitverhalten und so weiter, dass darüber auch eine zum Beispiel Isolation passieren kann und eine Einengung des Lebens, die so eng wird, dass daraus auch was Depressives werden kann. Oder dass dieses wackelige Körpergefühl, das viele Menschen durchs Trinken natürlich logischerweise haben, sowas entwickeln, wofür sich der Begriff Hangxiety eingeprägt hat. Also so eine Hangover, so ein Durchhängengefühl, was dann ganz schnell in sowas Ängstliches kippen kann. Und man wird tatsächlich lebensängstlicher, weil man ja zu Recht das Gefühl hat, ich bekomme meinen Alltag gar nicht mehr so geregelt oder ich bin so erwachsenen Anforderungen überhaupt nicht mehr gewachsen. Und das heißt, in alle Richtungen ist dieser Zusammenhang zum einen denkbar und zum anderen eben auch nachweisbar. Und das ist, glaube ich, unbequem für viele Menschen.
Mhm. Ja, also ich hatte alles drei und würde jetzt einfach mal die Frage stellen, womit fängt man denn am besten an? Ich habe beinahe die Vermutung, ich weiß aus Erfahrung, womit man nicht anfängt.
Also ja, sag mal.
Ich habe mit den falschen Sachen, glaube ich, angefangen, aber ich frage dich das trotzdem.
Ja, gerne. Ich weiß nicht jetzt, ob das deiner Erfahrung entspricht, aber tatsächlich sind wir jetzt psychotherapeutisch angehalten, immer mit der Sucht zu beginnen. Also das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs und die erste Behandlung, wenn wir wissen, dass Sucht eine Rolle spielt, bezieht sich immer da drauf. Und das hat jetzt aus sozusagen Therapieforschungssicht den Hintergrund, Alkohol macht ja ganz viel im Gehirn. Und ein trinkendes Gehirn sozusagen verarbeitet anders, nämlich schlechter, während Therapie ja bedeutet, du sollst was Neues lernen, du sollst neues Verhalten verinnerlichen und verankern, du sollst neue Gedankengänge selbstverständlicher werden lassen und so weiter. Und das alles ist total schwer, wenn jemand parallel zur Therapie noch trinkt. Und aus dem Grund ist das immer das Erste, womit wir anfangen. Womit hast du angefangen?
Mit Angst.
Ah ja, okay.
Also war auch okay, aber ja. war halt nicht das Eigentliche. Oder es war auch ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich damals schon wirklich abhängig war, im handfesten Sinn. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich das besprechen kann. Weil meine Therapeutin damals gesagt hat, dass ein hoher Alkoholkonsum sozusagen eine Kontraindikation ist oder so. Also, dass ich das halt, dass ich nicht so viel trinken darf. Und dann hatte ich auch das Gefühl, ich darf das gar nicht besprechen, weil sonst wird die Therapie abgebrochen.
Das ist ein super wichtiger Punkt, ehrlich gesagt, was du ansprichst, Mika, weil das stimmt. Also, das kann ich nicht anders sagen. Das ist für uns TherapeutInnen ein riesiges Dilemma. Aber wenn innerhalb der probatorischen Sitzungen deutlich wird, dass jemand mehr als riskant trinkt, missbräuchlich trinkt oder sogar alkoholabhängig ist, dann dürfen wir streng genommen noch nicht mal eine Therapie anbieten. Dann müssen wir sagen, okay, mach erstmal eine Entgiftung. Das Einzige, was ich dir jetzt anbieten kann, sind 10 Sitzungen, das nennt sich dann Motivationsbehandlung. Und dann muss derjenige innerhalb von 10 Therapiesitzungen nachweisen, dass er trocken ist. Und wir müssen das bestenfalls sogar mit Laborbefunden und sowas bewiesen bekommen, dass die Person jetzt trocken ist. Ansonsten dürfen wir keine Psychotherapie zulasten der Krankenkasse anbieten. Und das ist ein ganz großes Dilemma aus BehandlerInnen-Sicht, weil wir deshalb wissen, wenn jemand sich uns gegenüber, was das Alkoholthema angeht, öffnet, kann das jetzt erstmal das Ende der Therapie sein, weil wir dann erstmal die Entgiftung in den Vordergrund stellen müssen. Das ist richtig schlimm vom System her.
Was ist da, ich weiß nicht, also musst du jetzt vielleicht auch nicht beantworten, aber was ist da der Sinn dahinter mal ursprünglich gewesen? Warum ist das so?
Also das ist so, dass die Krankenkassen, und das dürfte jetzt ja niemanden überraschen, extrem kosteneffizient arbeiten wollen und nur Dinge zahlen, von denen sie wissen, dass es ja auch was bringt. Und deshalb müssen ja auch, also zum Beispiel die Verhaltenstherapie, das ist meine Fachrichtung, musste ja in ganz vielen Studien überhaupt erstmal einen Nachweis erbringen, dass sie eine Wirkung entfaltet. Und wir haben Therapieprogramme, die wir anbieten können bei Angst oder bei Depressionen. Und wir haben auch bestimmte Ideen, was man da anbieten kann. Aber Sucht ist ein Faktor, der das Ganze so ein bisschen sprengt. Also alkoholabhängige Menschen sind keine zuverlässigen Therapiepatienten. Das dauert dadurch länger. Es wird viel unsteter, der ganze therapeutische Prozess. Die Prognose ist schlechter, sodass die Krankenkassen sagen, nö, da sind wir raus. Da zahlen wir jetzt lieber mal nur 14 Tage Entgiftung. Und wenn dann der Nachweis erbracht ist, dass Alkohol nicht mehr im System ist, dann können wir wieder über Therapie sprechen. Das hat, glaube ich, so ganz trockene betriebswirtschaftliche Gründe, die natürlich mit unserer wahren Arbeitsethik gar nichts zu tun haben. Ne? Aber wenn man einen Kassensitz hat, muss man sich natürlich auch an die Vorgaben der Krankenkassen halten und darf da keinen Versicherungsbetrug begehen, indem man Diagnosen unterschlägt oder sowas. Ne? Das ist wirklich ein Dilemma, ein menschliches Dilemma.
Vor allem, ich denke, ne, wenn jemand schon sich öffnet in Bezug auf sein Alkoholproblem, dann fühlt sich das ja als Patientin, zumindest war das meine Wahrnehmung damals, ne? Es fühlt sich dann an wie eine Strafe, wenn ich das dann nicht machen darf, ne? So, das heißt, ich werde gefühlt bestraft für meine Ehrlichkeit. Das ist ja gerade bei Alkohol, das habe ich auch gerade gedacht, als du meintest, die Prognosen sind schlechter. Ja, warum sind sie denn schlechter? Weil es schwieriger ist, die Hilfe zu bekommen oder eben als an bestimmten Punkten im System man dann damit wieder weggeschickt wird.
Ja, das ist richtig schlimm und das war auch immer ein ganz gakeliger Punkt so in meinen Therapien, weil selbst wenn wir dann darüber sprechen, okay, dann haben wir jetzt diese 10 Sitzungen gemeinsam, diese Motivationsbehandlung, das ist ja auch nicht so leicht, dann eine Klinik zu finden oder überhaupt, finde ich, das Gefühl dann so sehr, die Pistole auf die Brust gesetzt zu bekommen, jetzt innerhalb von 10 Therapiesitzungen trocken sein zu müssen, das ist alles schwierig, also schwierig gemeinsam durchzustehen, so auch aus therapeutischer Sicht. Echt eine Herausforderung.
Und die Frage ist ja auch irgendwie, ob das dann auf lange Sicht gesehen wirklich kosteneffizienter ist, ne? Wenn man die Leute wegschickt und einfach mal machen lässt, was sie halt machen wollen. So, ich meine, weil dann ist ja dann irgendwie 5 oder 10 Jahre später das Problem noch viel größer und auch viel teurer.
Ja, aber das ist sowas, was, glaube ich, tatsächlich politisch gelöst werden müsste, dass so manches, was die Krankenkassen kurzfristig kosteneffizienter finden, erstens menschlich eine Katastrophe ist und zweitens langfristig viel größere Probleme macht. Darüber brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren. Ich fände es auch besser. Die würden viel mehr Prävention und Therapie übernehmen, als sie aktuell tun. Aber es ist eben nicht der Fall.
Ja, krass, das ist so spannend und so schön. Oder also schön, ich meine, der Inhalt ist jetzt nicht so schön, aber es ist einfach total gut, das nochmal auch aus der anderen Perspektive, also aus deiner Perspektive dann zu hören, weil ja, wir kennen es halt aus der anderen Perspektive, ne? Auch, dass Leute uns dann schreiben zum Beispiel und sagen, oh, ich habe mich getraut, das anzusprechen und hatte das Gefühl, ich werde da so abgewatscht oder so, es wird nicht ernst genommen. Und das kann natürlich auch ein Weg sein, wie man die Person trotzdem in Behandlung behalten kann, oder? Wenn man sagt, naja, wenn man das nicht ganz so ausführlich bespricht, dann muss man keine Diagnose stellen. So?
Ja, aber das ist natürlich ein Problem, weil dadurch ja dann wiederum einer der wichtigsten Faktoren für die Gesundung unter den Tisch fällt. Und das kann es ja nicht sein. Mhm. Ne? Also das ist eben das Tragische, weil ganz viel eben Alkohol verursacht. Und weil ja ganz viele Symptome, egal jetzt, ob wir über Depression sprechen oder ob wir über die Angststörung sprechen, aber im Grunde ja jede andere psychische Erkrankung auch, ja wahrscheinlich schon gelindert würde, wenn der Alkohol gut behandelt wäre.
Ja.
Und deshalb, das ist ja auch, also die grundsätzliche Logik, lass uns mit dem Alkohol anfangen. Das ist die Spitze des Eisbergs und danach wird es dir auf jeden Fall schon mal besser gehen. Und dann kümmern wir uns um Angst und Depression. Der Logik stimme ich ja grundsätzlich zu. Ich finde es nur tragisch, was das für Implikationen für meine Praxis hat.
Ja, und das ist ja auch irgendwie letztendlich, also ich kann mir gut vorstellen, oder auch aus meiner eigenen Erfahrung ist es so, dass man ja das Thema auch selber, wenn man sich in Therapie begibt, nicht besonders gerne anfassen will. Man will ja alles andere anfassen. Man möchte ja lieber irgendwie diese Schwermut, also war das bei mir, ich war halt irgendwie so depressiv, weiß ich nicht, aber ich war schon sehr schwermütig und ich dachte, wenn ich diese Schwermut behebe und an der rumtherapiere, dann erledigt sich halt das andere von selber. Und dieses Aufhören mit Trinken, das will man ja so sehr nicht, dass man dann halt eher gar nicht sich therapieren lässt, als das zu machen.
Total wahr. Ist total richtig, entspricht auch hundertprozentig meiner Erfahrung, dass ich würde sagen, höchstens ein Drittel meiner Patientinnen und Patienten spricht den Alkohol von alleine an irgendwann. Meistenteils bin ich diejenige einfach, aber auch mit 20 Jahren Berufserfahrung, die es irgendwann zur Sprache bringt und die auch dann akzeptiert, dass ich vielleicht 3-4 Mal auch eine nicht so wahre Antwort bekomme. Weil es ist ja genau, wie du sagst. Die Leute hoffen, dass wenn wir an was anderem rumtherapieren und über die Ängste sprechen oder die depressive Stimmungslage sprechen, dass dadurch das Bedürfnis nach dem Alkohol auch verschwinden würde. Das ist aber bei einer Sucht einfach nicht der Fall. Du bist halt abhängig. Dein Körper hat Craving. Und das kriegen wir nicht weg, indem wir eine Stunde über deine Depression sprechen pro Woche. Das ist auch einfach Fakt.
Ja, das habe ich auch. Ich habe es versucht. Das hat nicht geklappt. Ich habe es
auch versucht. Ja, und es ist, andersrum ist es ja total schön zu sehen, was dann aber, wenn man, also für mich war das so, als ich aufgehört habe, war das absolut mindblowing zu sehen, was plötzlich alles besser wird, ohne dass ich viel mache. Ich musste nur eine Sache nicht mehr machen, so ganz platt gesagt. Und plötzlich sind ganz viele Sachen und so Baustellen und Sachen, von denen ich dachte, das gehört so zu meinem Leben dazu, so einfach immer ein bisschen anxious, immer ein bisschen traurig und so. Plötzlich stelle ich fest, das bin ich ja gar nicht.
So ja, aber krass. Das ist genau der Punkt. Ich finde es so toll, dass du das auch nochmal so auf den Punkt bringst. Genau das ist das, ne? Warum als allererstes Mal der Alkohol weg muss und warum wir nicht stellvertretend, indem wir über was anderes reden, Dinge lösen, die nur dadurch gelöst werden können. Lass den Alkohol weg. Das ist halt wirklich total wichtig. Aber es stimmt natürlich auch, wenn man abhängig ist, möchte man das lieber als letztes behandeln und nicht als erstes.
Was sind denn andere Formen, wo Alkohol oder Abhängigkeit bei dir auch in der Praxis auftaucht, so als Thema? Es muss ja nicht nur die eigene Abhängigkeit sein, da gibt's ja unterschiedliche Möglichkeiten.
Naja, Alkohol spielt in unserer Gesellschaft natürlich eine riesige Rolle und ich bin ja auch Traumatherapeutin und natürlich begegnet mir Alkohol so als unrühmlicher Hauptdarsteller in ganz vielen Familienkonstellationen. Ne? Das kann der alkoholabhängige Stiefvater sein, der dann zum Missbrauchstäter wird. Das kann die alkoholabhängige Mutter sein, die ihre Kinder viel zu früh in eine viel zu verantwortungsvolle Rolle drängt und das begünstigt, was wir Parentifizierung nennen, also eine Rollenumkehr, dass Kinder dann anfangen, Verantwortung für ihre kranken Eltern zu übernehmen und in so eine Erwachsenen-Elternrolle hineingedrückt werden, was wiederum natürlich dann auch im Leben dieser Kinder ein Echo hat, bis sie selbst erwachsen sind. Und was ich auch interessant finde, ist, dass ich die Beobachtung gemacht habe, dass häufig Menschen mit zum Beispiel einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung, also die so ganz rigide sind und ganz schlecht mal 5 Grad sein lassen können oder von Regeln abrücken können, so sehr, dass es sie in ihrem eigenen Alltag behindert, das sind häufig Kinder aus Elternhäusern mit alkoholerkrankten Eltern, wo es so gar keine Regeln gab und gar keine Vorhersehbarkeit und heute was galt und morgen nicht mehr und so, die sich dann, wenn man so will, als Lösung diese sehr rigide Struktur angeeignet haben. Also Alkohol begegnet mir in ganz, ganz vielen therapeutischen Kontexten, auch da, wo man es manchmal nicht vermutet.
Da, wo man es manchmal nicht vermutet, meinst du jetzt?
Naja, also jemand mit einer Zwangsstörung vermutet auch nicht selber in erster Linie, das kommt, weil meine Eltern Alkoholiker gewesen sind.
Ja,
ne? Sondern,
ja.
Aber es trägt halt dazu bei. Und das ist wirklich auch so ein transgenerationales Ding, glaube ich. Also Alkohol, da brauchen wir ja gar nicht drüber diskutieren. Wir wissen ja auch aus den Kriminalstatistiken, dass auch an jedem 4. Gewaltdelikt Alkohol beteiligt ist. Ne? Alkohol ist wirklich ein Zerstörer, also von Familien, von Beziehungen, von Kindern. Also insofern, ja, Alkohol begegnet mir in der Praxis überall.
Ja, kein Wunder, dass die Leute über das Kapitel nicht so gerne reden wollen.
Entschuldigung. So ungemütlich. Mensch.
Ja, ist es auch.
Ja, das ist wirklich. Auch das, also ich denke mir auch oft, dass wenn ich jetzt so meinen Freundes- und Bekanntenkreis angucke, jetzt über die Jahre mit der Nüchternheit und diesem Fokus auf die Nüchternheit auch, fällt mir auch auf, dass auch das moderate Trinken oder das normalisierte Trinken, wenn jemand noch nicht abhängig ist, dass das trotzdem irgendwie schon einen starken Einfluss auf die Beziehung auch teilweise hat, ne? Dass man häufig streitet, wenn beide getrunken haben, zum Beispiel irgendwie in der Liebesbeziehung oder so. Und dass das auch schon für so eine dunkle Unterströmung sorgen kann, auch wenn das noch gar nicht abhängig ist, sondern wenn es eigentlich noch in dem Rahmen ist, was die Gesellschaft so als normal qualifiziert hat.
Ja, absolut, kann ich nur bestätigen. Also auch das, was dann alles so damit auch begründet oder auch entschuldigt wird, ne? Also so verbale Attacken oder Eifersucht oder einfach wie Menschen dann miteinander reden und gar nicht realisieren, dass das jetzt ohne diesen Alkoholeinfluss vielleicht gar nicht passiert wäre. Andererseits denken aber auch viele Menschen, wer Alkohol konsumiert hat, der spricht dann automatisch die Wahrheit, was so jetzt aber auch nicht stimmt. Aber jedenfalls sorgt es ja für ganz, ganz viel Unfrieden. Und Fakt ist einfach, dass wir uns da, glaube ich, gesamtgesellschaftlich in so eine komische Situation reinmanövriert haben, dass wir Alkohol verbinden mit Festlichkeit und Entspannung und Gastlichkeit und Stil und Lebensfreude und tausend positiven Attributen und Nüchternheit eben genau nicht. Nüchternheit wird eher so spaßbefreit, konservativ, spießig und sowas betrachtet. Und das ist halt schwierig, weil wenn man sich die Wahrheit anguckt, dann kommt es dauernd zu Beziehungsstreitigkeiten und schon auf so einem Niveau, wie du sagst, einfach zu so ganz unguten kleinen Streitigkeiten, die man eigentlich auch schon vermeiden könnte, ne? Mhm. So. Also wir haben uns kollektiv geeinigt, dass wir uns immer so zu allen möglichen Gelegenheiten alle mal so ein bisschen vergiften und sind sehr milde damit, dass wir dann alle auch so ein bisschen komisch sind. Was ist da passiert?
Ja, wir haben uns auch darauf geeinigt, dass die negativen Konsequenzen irgendwie hinnehmbar sein müssen, weil der Alkohol, der muss halt sein und dann müssen wir alle durch.
Ja, oder? Ja.
Ja,
ist ja noch schlimmer, wenn du es nicht verträgst,
ja.
Dann stimmt halt mit dir was nicht, ne?
Mhm. Ja.
Also du musst das vertragen oder auch, ich meine, unter ganz, ganz jungen Menschen ist es ja tatsächlich auch wie so eine Art Training.
Mhm.
Mir neulich noch jemand erzählt, beim Handball, da habe ich gelernt zu trinken.
Toll. Denke, was man alles beim Handball lernt.
Was man da so lernt. Das ist also, das muss man trainieren und lernen und so. Das finde ich schon alles schwierig.
Ja.
Also deshalb habe ich in meinem Buch auch diese Alien-Perspektive gewählt, weil ich manchmal denke, wow, wenn andere Spezies uns begucken würden, wie aus so Alien-Augen, dann würden sie sich doch garantiert fragen, ey, was machen die da?
Mhm.
What the hell, was ist das?
Ja, total.
Eigentlich super weird.
Ja, auch dass man sich wirklich immer noch rechtfertigen muss. Ich habe neulich, gerade erst letzte Woche, wurde ich gefragt bei so einer Zusammenkunft, ob ich schwanger bin. Aber nicht so nett, sondern auch mit so einem, ich habe gesagt so, nee, ich trinke keinen Alkohol. Und dann hat mich eine gefragt so, bist du schwanger oder was? So wie, also das wäre jetzt vielleicht noch eine okaye Erklärung für mich, aber alles andere lasse ich nicht gelten. So. Und ich dachte so,
ja,
wow,
ich bin
krass.
Inzwischen zu alt.
Ja. Ja,
genau. Mich fragen sie, ob ich Schmerzmittel nehme.
Ah ja, okay.
Ja, Antibiotika.
Auch schön.
Nimmst du Medikamente? Nee, eigentlich nicht.
Irre.
Oder ich habe auch schon mal mit einer Freundin tatsächlich, also das muss man ja schon fast als Notwehr begreifen, dass wir uns selber zu Partys alkoholfreien Sekt mitgebracht haben, der aber so in so Fläschchen war, um jeweils so wie entschuldigend sagen zu können, nee, ich hab schon, und haben so unser Fläschchen präsentiert mit dem Etikett rumgedreht. Wie albern ist das
ja.
bitte?
Ja, also. Ich habe das auch früher gemacht, wenn ich auf Dates gegangen bin, also ganz am Anfang von meiner Nüchternheit, dann habe ich immer Tonic Water mit Eis und Zitrone getrunken, weil das halt aussieht wie ein Gin Tonic und dann keine Rückfragen kommen.
Ja, also es ist schon wirklich ziemlich seltsam.
Ja.
Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Eine Frage zum Thema Selbstwert. Weil mir dieses Thema immer wieder unterkommt.
Mhm.
Ich habe das Gefühl, es ist so ein Dreh- und Angelpunkt und gleichzeitig weiß ich gar nicht so richtig, was das ist. Und ich dachte, wenn wir jetzt eine Expertin hier haben, wäre das ein super Anlass, mal über das Thema Selbstwert und Alkohol oder Abhängigkeit zu sprechen. Also wie das miteinander zusammenhängt. Aber erstmal so die Frage, was ist ein Selbstwert eigentlich, Franka?
Ja, jetzt habe ich leider keine psychologische Definition parat, die ich aus dem Ärmel schütteln könnte. Aber ich glaube, Selbstwert ist eben das Gefühl für den eigenen Wert und dafür, dass ich als Person und Mensch, unabhängig von dem, was ich tue oder leiste, auf jeden Fall einen Wert habe. Und das wird häufig benutzt mit dem Begriff Selbstbewusstsein. Und das kann man eben vielleicht übersetzen, wie bewusst bin ich mir als Person darüber, warum ich bin, wie ich bin, warum ich denke, was ich denke und warum ich tue, was ich tue. Und ich glaube, dass Menschen, die ein großes Ausmaß an Selbstbewusstsein und Bewusstheit haben, also sich gut selber kennen und gleichzeitig ein gutes Gefühl für ihren Wert, ohne ständig was leisten oder beweisen zu müssen oder sich Liebe erkämpfen zu müssen, sondern einfach aus sich heraus das Gefühl haben, ich bin ein wertvoller Mensch. Ich glaube, das sind die stabilsten und gesündesten Menschen. Und das ist das, worum wir ja alle irgendwie ein bisschen ringen. Und deshalb ist es auch so essentiell in jeder Therapie, wie du schon sagst. Es ist ein Dreh- und Angelpunkt, immer.
Ich finde es auch ein bisschen mysteriös. Also ich kann mir schon irgendwie vorstellen, aber ich bin ja trotzdem nicht abgetrennt vom Außen oder völlig abgetrennt von dem, was ich tue oder von den Menschen, die in meiner Umgebung sind. Also ich kann das ja auch nicht nur irgendwie aus mir selber schöpfen. Und das finde ich dann irgendwie so schwierig. Also ich bin ja beeinflusst einfach.
Ja, absolut. Das bleibt auch. Also ich glaube, letztlich ist das Selbstwertgefühl so ein Abgleich von meinem Inneren und dem Feedback, das ich von außen bekomme. Und gleichzeitig ist aber natürlich auch Teil der Wahrheit, dass wenn ich, je kleiner vielleicht mein Selbstbewusstsein von innen ist, desto beeinflussbarer bin ich durch das Feedback von außen. Und, das ist jetzt aber so eine Beobachtung aus der Praxis, Menschen mit einem kleinen Selbstwertgefühl und wenig Selbstbewusstsein suchen sich aber auch häufig oder werden gefunden von einem Umfeld, das jetzt auch nicht gerade den Selbstwert steigert, also überhaupt in gute, gesunde Beziehungen zu kommen, die dir auch von außen ein gutes Gefühl geben, dass du ein liebenswerter Mensch bist, dass du wertvoll bist und so. Da muss man erstmal hinkommen. Also es ist so ein wechselseitiger Prozess von innen und außen. Also wenn du innerlich was für dein Selbstwertgefühl und dein Selbstbewusstsein tust, macht das häufig was im Außen. Es gibt Leute, die werden sich daraufhin von dir abwenden, weil du plötzlich unbequem bist oder zickig oder aufsässig, denen wird das gar nicht gefallen. Und das sind vielleicht die, die dir schon vorher auch nicht gut getan haben, deinem Selbstwertgefühl. Also das heißt, das ist so ein wechselseitiger Prozess und plötzlich lernst du dann Menschen kennen, die vielleicht anders mit dir umgehen, die deinen Selbstwert auch anders stabilisieren. Und so kommt das, glaube ich, in so einen positiven Aufwärtstrend rein, sagen wir mal, idealerweise.
Ja. Ich habe neulich zwei Freundinnen zusammengesessen und die eine würde ich als sehr psychisch stabil und sehr gesund klassifizieren und die andere ist mehr so ein bisschen wie ich. Und wir haben uns unterhalten über Trennung und Liebeskummer und so. Und die ich als sehr gesund betrachten würde, die hat gesagt so, ja, sie wurde auch mal verlassen von so einem Typen, der war nicht so gut und der hat sie verlassen und der wollte auch gar nicht mit ihr zusammen sein. Deswegen war das ganz einfach für sie, diese Trennung zu verarbeiten, weil der wollte ja sowieso nicht mit ihr zusammen sein. Also war der Schmerz auch nicht so groß. Und die Freundin und ich, wir haben uns so angeguckt und sie meinte so, ja, so viel Selbstwert hatte ich nie. Und ich war so, ja, genau. Und da dachte ich mir aber so, krass, also ich habe richtig lange gebraucht, um das zu verstehen, weil diese Sache mit dem Selbstwert, finde ich, ist ja nicht wie Schmerz, sondern es ist eher wie so eine Abwesenheit von etwas, was man ja sowieso nie kannte. Und deswegen kann man auch schwer, also ich habe da immer sehr schwer einen Begriff davon, wie das eigentlich sich anfühlen würde, hätte ich das.
So. Ja, das verstehe ich. Das ist hast du total super ausgedrückt, finde ich. Also wie kann man wissen, was einem fehlt, wenn man es nie hatte? Mhm. Und das ist auch wirklich ein kleinschrittiger Prozess, der auch in der Therapie, also das ist wirklich kein Quickfix. Das ist auch nichts, was man Menschen anhexen kann, sondern das ist teilweise ein jahrelanger Weg, dahin zu kommen, wie deine Freundin, die offensichtlich ganz easy damit umgehen kann und sagen, hey, kein cooler Typ, hat meinen Wert nicht gesehen, war jetzt einfach kein Match made in heaven. Alles klar, ciao. Oder offensichtlich, ne, sie hat offensichtlich weder versucht, sich so zu verändern, dass es ihm gefällt, noch hat sie irgendwas getan, um ihn zu halten, noch hat sie großen Schaden davon getragen, weil er sie verlassen hat, was sie ja als Beweis hätte nehmen können, wie defizitär sie ist. Also all das hat sie nicht getan und das spricht in der Tat, wie du schon sagst, für ein gutes Selbstbewusstsein und ein gutes Selbstwertgefühl. Aber da muss man auch erstmal hinkommen, das stimmt. Und das ist etwas, was wir dann in der Therapie zum Beispiel machen, dass jemand kommt und ist nach einer Trennung total verzweifelt und nimmt die Trennung als Beweis dafür, wie mangelhaft er ist als Mensch und wie wenig liebenswert. Und dann diskutieren wir das. Ist das wirklich ein Beweis? Ne? Ist Trennung nur, weil du nicht gut genug bist? Ist das tatsächlich so? Also überhaupt erstmal diesen Gedanken zuzulassen, dass das, was man da nicht fühlt bisher, wirklich ein Mangel ist, dass da was schiefgelaufen ist.
Was muss denn da schieflaufen, damit man das nicht hat?
Also wenn ich ehrlich bin, ja, tatsächlich glaube ich, dass Menschen einigermaßen intakt und unversehrt zur Welt kommen. Das glaube ich wirklich. Also ich bin dreifache Mutter und ich habe so ein deutliches Gefühl davon gehabt, dass Kinder zur Welt kommen und sind kleine Persönlichkeiten und die haben überhaupt keine Schwierigkeiten damit, Bedürfnisse erstens wahrzunehmen, zweitens zu äußern. Also eins der ersten Worte, was sie können, ist Nein, weil die auch ein super gutes Gespür dafür haben, was sie jetzt mögen und was sie nicht mögen und was ihnen schmeckt und was ihnen nicht schmeckt und wo sie Lust drauf haben und wo sie keine Lust drauf haben. Und es ist schon okay, dass dann so in gewisser Weise auch so ein bisschen durch die Gesellschaft und die Erziehung das so beigebogen wird. Wir können jetzt auch nicht alle immer wie die Zweijährigen bleiben und denken, wir sind der Mittelpunkt der Welt und es zählt nur das, was wir wollen. Das ist schon okay, dass das so ein bisschen dann clasht mit der Umgebung. Aber es ist ja noch nicht lange her, dass es wirklich hieß, man muss Kindern den Willen brechen und man darf sie nicht zu sehr verwöhnen, weil sie einen sonst manipulieren. Und ein Kind, das satt und sauber ist, das hat nichts zu wollen. Das schreit, weil es nur auf den Arm will. Also das waren ja so katastrophale Erziehungsüberzeugungen, die sind ja noch nicht ewig her. Also ich bin jetzt älter als ihr, aber ich habe davon die Ausläufer ganz klar noch mitbekommen. Mein Vater ist Jahrgang 1937 und der hat zum Beispiel die Haltung, und das sagt er mir auch über meinen Beruf, Probleme, psychische Probleme, das gibt's überhaupt nicht. Hunger, das ist ein Problem. So, ja, ja, ja. Und wenn du mit so einem Vater groß wirst, der sagt, was hast du hier? Das sind alles nur so kleine Befindlichkeiten. Interessiert mich nicht, zählt nicht, weitermachen zählt. Ne? Also so, jetzt nur von der Haltung her, ich überspitze das jetzt. Mein Vater ist kein Unmensch, aber einfach nur, um mal so zu gucken, wo wir herkommen. Das ist noch nicht Ewigkeiten her. Dass diese stramme Erziehung galt und dass Bedürfnisse zu spüren lästig ist, dass Bedürfnisse auszudrücken viel zu ich-bezogen ist. Du bist nicht der Nabel der Welt. Dass irgendwas zu wollen oder nicht zu wollen, wenn es aus dem Mund eines Kindes kommt, überhaupt nicht interessiert. Das ist alles noch nicht lange her und ich glaube, viele davon sind noch mit Ausläufern davon oder Varianten davon groß geworden und dann verbringen wir den Rest unseres Lebens damit, das wieder irgendwie zurückzuarbeiten. So. Oder auch, dass wir für Liebe was tun müssen. Da, ne? Also, dass wir nur dann eine Anerkennung bekommen oder gesehen werden, wenn wir auch was leisten. Nicht einfach nur so.
Und was kann ich denn dann machen, wenn ich das zurückbauen will? Was macht man dann so?
Ach ja,
Therapie vielleicht, aber
wie gesagt,
also, ja.
Wie gesagt, auch kein Quickfix. Tatsächlich geht es ja dann, so wie in jeder Therapie, darum zu gucken, haben die heutigen Symptome, mit denen jemand kommt, zum Beispiel eben eine Angststörung, eine Depression, eine Alkoholabhängigkeit, aber auch egal was auch immer, hat das Wurzeln in der Biografie und meistens ist das so. Und dann machen wir dann eben diese biografische Einbettung. Wir versuchen zu verstehen, was für Glaubenssätze hast du eigentlich im Rahmen deiner Biografie, aber auch Sozialisation, es sind ja nicht immer nur die Eltern, es sind ja auch die Peergroup, es ist die Schule, es ist der Kindergarten. Man ist ja etlichen Einflüssen ausgesetzt, die Gesellschaft, die Fernsehwerbung, was auch immer. Und was für Glaubenssätze haben sich in dir etabliert? Was ist heute deine Realität und was hältst du für wahr? Und ist es das wirklich? Und das ist so ein Dekonstruktionsprozess, würde ich mal sagen, der dann stattfindet, das alles mal zu hinterfragen und sich dann zu entscheiden, ob man das noch glauben möchte, was man beigebracht bekommen hat, über sich selbst zu glauben oder über die Welt zu glauben oder wie man sein müsste, das hat man alles gelernt zu glauben. Ja, und das wieder zurückzunehmen, ist dann der Therapieprozess.
Ich finde das immer super schwer. Also ich wusste immer, dass das irgendwie so ein Problem ist, an dem ich arbeiten muss. Also es ist ja auch sehr weit verbreitet, ne? Aber ich fand es immer super schwierig, das konkret zu machen. Weil, ne, wenn du jetzt sagst, ja, man muss an dem Selbstwert arbeiten, dann denke ich so, ja, okay, was bedeutet das dann genau? Also so konkret setze ich mich dann aufs Sofa und sag, ja, aber du bist wertvoll. Und so. Also weil man kann, also ich denke dann immer so, ja, so denken ist ja schön. Aber durch Denken kann man ja ganz oft diese Sachen gar nicht, also kann man ja wirklich schwer rankommen, indem man irgendwelche Gedanken hat, ne? Weil das ja so tiefe Sachen sind, die doch ein bisschen stärker sind als Gedanken oftmals.
Ja, absolut. Nee, genau. Und vom nur auf der Couch sitzen und versuchen, sich da rauszudenken, das reicht leider oft nicht. Und das ist interessant, dass du es sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass so dieser große Selbsthilfeboom, also egal, ob wir jetzt über Bücher, Podcasts, egal was sprechen, darauf basiert, dass Leute das hoffen. Dass sie hoffen, ich brauche nichts weiter tun, als mich auf der Couch zusammenkuscheln, ein Buch lesen und dann wird es alles super von innen. Ich heile von innen oder so. Aber das stimmt halt so nicht, sondern selbstbewusster wird man auch, indem man manchmal, obwohl es sich ganz schrecklich und ganz unauthentisch und am Anfang auch ganz falsch anfühlt, die Dinge tut, die selbstbewusste Menschen tun. Um darüber eine korrigierende Erfahrung zu machen und zu merken, ach, das geht. Ach, guck mal, das kann ich so machen. Und es fühlt sich nicht direkt super an, sondern da muss man sich wirklich richtig zu zwingen. Es ist ein bisschen so wie bei Ängsten auch. Also ganz kontraintuitiv sich zu verhalten und gegen das, wonach man sich eigentlich fühlen würde, wirklich auch zu verhalten, andere Dinge zu machen, Grenzen zu ziehen, für Bedürfnisse einzustehen. Und das fühlt sich am Anfang alles falsch an. Aber indem man nur auf der Couch sitzt und mal drüber nachdenkt, wird sich tatsächlich nicht viel tun. Das stimmt.
Ja, ist ein bisschen wie mit dem Trinken aufzuhören, ja auch, ne? Also man kann sehr lange darüber nachdenken, wie es wäre, mit dem Trinken aufzuhören, was man dafür dann tut und wie dann das Leben ist und dass man irgendwie auch welche Traumata man noch aufarbeiten muss und wo, ob das jetzt nur eine Gewohnheit ist und gibt's Sucht eigentlich und das ist ja eigentlich auch alles ein bisschen übertrieben und vielleicht ist das Problem auch einfach nur der harte Alkohol und wenn ich das irgendwie anders mache, also man kann sich sehr viele Gedanken darüber machen. Und letztendlich hört man halt auf, indem man aufhört. Und das fühlt sich am Anfang nicht wie das an, was man will.
So. Genau.
Und das ist eine sehr spannende Erfahrung.
Total, aber ich finde das so wichtig, was du sagst. Weil ich glaube, manchmal ist das eine regelrechte Vermeidungstaktik, dieses Psychologisieren. Und das ist vielleicht komisch aus dem Mund einer Therapeutin, weil es ist immerhin mein Beruf, Menschen auch dabei zu unterstützen. Und gleichzeitig versuche ich aber immer auch ein Auge drauf zu haben. So, aber jetzt haben wir auch genug gequatscht, ne? So, jetzt muss auch wirklich mal was passieren tatsächlich. Also ich glaube, das ist eine ganz ausgefuchste Vermeidungsstrategie, erstmal ganz viel zu lesen, erstmal ganz viel zu disputieren, erstmal ganz viel sich auszumalen, erstmal ein Journal anlegen. Ist alles prima, hat auch alles seinen Wert und seine Berechtigung. Aber das ist nur der erste Schritt und das ist nicht das, worum es geht.
Würdest du da sagen, dass dieser, ich weiß nicht, Psychologietrend oder so eine gewisse Therapierisierung des Alltags, dass das negative Auswirkungen auch hat?
Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich muss ich sagen, auch wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen über die Psychologisierung mich so ein bisschen negativ geäußert hat in Hinblick auf das Prokrastinationspotenzial, was da drin liegt, finde ich das grundsätzlich eine gute Sache. Ich finde das total gut, dass wir viel, viel mehr über mentale Gesundheit sprechen, aber auch über die ganzen seelischen Schieflagen, an denen Menschen so leiden, dass wir sehr viel mehr wissen über Symptome und so weiter. Aber letztlich, ja, wie gesagt, also vielleicht ist das aber einfach dann die Gefahr, die dann darin liegt, dass man sich dann in den entsprechenden Blogs oder Foren oder bei Insta oder sonst wo ein bisschen verliert, indem man drüber liest, ohne wirklich jetzt dann auch die entsprechenden Handlungskonsequenzen abzuleiten. Aber hey, ich finde es trotzdem 1000-mal besser, als wir es noch vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren hatten. Also daher finde ich die öffentliche Gesprächskultur schon sehr begrüßenswert.
Ja, ich finde das immer interessant. Ab und zu gibt es so Artikel, meistens irgendwie von so etwas älteren männlichen Psychotherapeuten.
Boomer, von Boomer.
Oder so. Die dann so sagen, ja, und die Leute diagnostizieren die sich jetzt alle selber und alles ist psychologisiert und dass das ein Problem ist. Und ich kann es in bestimmten Punkten nachvollziehen. Also so, dass das zu einem Problem werden kann. Aber ja, es hat irgendwie ja auch ganz viele positive Seiten.
Ja, total. Also das mit dem Selbstdiagnostizieren finde ich immer ein bisschen lustig, weil niemand kann sich selbst eine Diagnose stellen in Wirklichkeit. Eine Diagnose dient ja nur dazu, dass man dann auch die entsprechenden Hilfsangebote in Anspruch nehmen kann. Also entweder Medikation verschrieben bekommt oder bestimmte Therapiesettings von den Krankenkassen übernommen bekommt und so. Und Diagnosen stellen immer Fachleute. Also ich würde mich sehr wundern, wenn jemand in eine Praxis geht und sagt, guten Tag, Ding Dong, ich habe ein Video auf TikTok gesehen. Ich glaube, ich habe das. Und dann sagt die Ärztin oder der Arzt, ach so, ja, dann schreibe ich Ihnen das auf. Also
TikTok.
Passiert das ja nicht. Ne? Also ist ja totaler Quatsch. Was heißt denn hier selbst diagnostizieren? Daraus erwächst ja kein Leid. Ich kann schon verstehen, dass so ein bisschen die Sorge besteht, dass halt vielleicht auch einfach menschliches Verhalten, was uns allen sozusagen im Erlebensrepertoire zur Verfügung steht und dass wir mal einen schlechten Tag haben und mal einen guten Tag und mal faul sind und mal fleißig und mal 0 Volt und mal 100 Volt und uns manchmal selber ein bisschen quer gegenüberstehen oder so, dass sowas alles jetzt pathologisiert wird. Ne? Das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sorge oder dass Menschen ihre eigenen Empfindungen nicht mehr so ganz valide einschätzen können, weil sie denken, oh, ich habe meinen Schlüssel vergessen, bestimmt habe ich ADHS und dass es so halt nicht ist, sondern dass es für eine Diagnose viel mehr braucht. Das ist vielleicht so die Sorge, aber da denke ich immer, ja gut, aber die letzte Diagnose stellen ja doch wir Fachleute, wo ist das Problem? Dann kommt halt jemand in die Praxis und dann können wir ein gutes Gespräch führen und sagen, nö, sehe ich nicht so, das ist interessant und gut, dass Sie gekommen sind und dann sortieren wir es ein. Oder wir sagen, oh, da sind Sie wirklich was total Spannendem auf die Schliche gekommen. Und dann ist die Diagnose halt gerechtfertigt. Aber was Schlimmeres passiert doch nicht.
Also. Und interessanterweise finde ich, dass Sucht, Alkoholabhängigkeit ist ja ganz klassisch, historisch auch eine Selbstdiagnosekrankheit. Viele, viele Leute sind nie irgendwo bei einem Arzt vorstellig geworden oder bei einer Ärztin, sondern entweder sie landen bei den Selbsthilfegruppen oder kriegen es irgendwie so hin. Und ich habe das noch nie gehört, dass sich irgendjemand darüber beschwert hat, dass jetzt die ganzen Leute sich mit Sucht selbst diagnostizieren. Ich habe nie gehört.
So, du bist doch gar kein Alkoholiker, jetzt stell dich doch nicht so an. Das kannst du nicht behaupten.
Also das hört man vielleicht schon, allerdings nicht von medizinischen Fachpersonen,
von Therapeuten. Nein, gar nicht. Ja. Interessanter Punkt, ja. Aber ja, da wird auch immer sowas unterstellt, wie dass von manchen Diagnosen so ein bestimmter gewünschter Hype ausgeht. So, man wäre es gerne. Aber das gehört natürlich zu der Diagnose alkoholabhängig nicht unbedingt dazu. Ja. Kein Hype um diese Diagnose, nein.
Schade eigentlich.
Das wäre schön, wenn man da einen Hype hätte, wenn alle das sein wollen und alle darüber reden wollen würden. Ja.
Wir haben letztens eine Nachricht bekommen von einer, die unseren Podcast hört und auch so zum Beispiel Nathalie Stübens Podcast und so. Und die hat selber das Problem nicht und meinte so, ja, manchmal finde ich es schade, dass ich das Problem selber nicht habe. Die Inhalte sind so gut. Fand ich total nett.
Stimmt.
Und da dachte ich so, das haben wir irgendwie, jetzt haben wir es geschafft.
Ja, das war der Durchbruch. Wir sind cooler als die trinkende Mehrheitsgesellschaft.
Ich hätte gerne euer Problem, denn ich liebe eure Lösung, oder wie?
Ja, ja, stimmt, so. Genau. Ja, ja,
das ist cool. Ach, das ist der perfekte Slogan.
Ja, das ist die Catchphrase dazu.
Ja, okay, warum nicht?
Das klauen wir vielleicht.
Bitte, machen T-Shirts.
Ja, aber da, ja, mit dem Suchterkrankung kommt ja der große Themenkomplex Scham auch dann immer mitgeliefert, weil das so stigmatisiert ist. Und ich habe da auch gestern mit jemandem drüber geredet, ein Freund von mir, und wir haben uns darüber unterhalten, wie man eigentlich Scham dekonstruieren kann, wie das eigentlich genau geht. Kannst du dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, interessant. Also Scham gedeiht am besten, wenn er luftdicht und im Dunkeln abgeschlossen bleibt und verfliegt am schnellsten, wenn man ihn aufmacht. Mhm. Wenn man wirklich das Licht drauf lässt und drüber spricht und das hat eine ganz fantastische Dynamik. Also Scham ist eines der handlungsleitendsten Gefühle überhaupt. Also Menschen tun unfassbar viel und lassen unfassbar viel, um bloß nicht beschämt zu werden oder Scham erleben zu müssen. Und auch das ist natürlich bei uns gesellschaftlich und auch kulturell verankert. Und ich glaube auch evolutionspsychologisch erfüllt Scham natürlich den Zweck, dass wir nicht aus der Reihe tanzen sollen. So, das ist das, ne? Verhalte dich stromlinienförmig, sei angepasst, fall nicht aus der Reihe. Und es macht uns ein schlechtes Gefühl, wenn das irgendwie doch passiert. Aber das Spannende an Scham ist, sobald man über sowas spricht und hat ein verständnisvolles Gegenüber, ein Menschen, der einen eben nicht weiter reintreibt in die Scham oder verurteilt, sondern das jetzt einfach so aufgreift und zuhört oder vielleicht sogar sagt, kenne ich auch oder fühle ich total, geht mir ganz ähnlich, dann verliert Scham ganz schnell seine große Macht. Und am größten finde ich das, wenn man das irgendwann umdrehen kann. Wenn das, wo man vorher nie drüber sprechen wollte oder sich so ganz stark geschämt hat, tatsächlich zu einem Thema wird, über das man entspannt und sehr frei sprechen kann. Da liegt eine super große Kraft drin. Mhm. Und in Wirklichkeit habe ich in 20 Jahren in der Praxis, also als Psychologin, noch nicht ein einziges Mal erlebt, dass Menschen mir etwas anvertraut haben, für das sie sich selber total geschämt haben, wo auch ich als Therapeutin gedacht hätte, ja, das ist aber auch wirklich schlimm. Es war noch nie so. Also es war einfach noch nie so, dass jemand anders, also ich jetzt in dem Fall, das auch so gesehen hätte und sage, ja, also das können sie nun wirklich keinem erzählen. Das ist ja also sowas. Mhm. Das ist ja meistens nicht so. Mhm. Das ist ja auch so eine Konstruktion im eigenen Kopf.
Mhm. Ja, das ist in den Selbsthilfegruppen natürlich ganz genauso. Die Leute kommen dahin, sind total voller Scham und erzählen dann halt so Geschichten, ja, die wir schon 100.000 Mal gehört haben von allen, die da sitzen. So. Und dann denkt sich so. Eben. Und die denken halt, ich bin der schlimmste Mensch, ich bin der allerkrasseste Fall irgendwie und alle kennen das, was da erzählt wird. So.
Genau. Ja. Und weißt du, das ist doch so eine entlastende Erfahrung. Ich meine, ich bin ja auch Gruppenpsychotherapeutin, so richtig aus Leidenschaft, weil ich genau diesen Effekt so liebe. In der Gruppe zu spüren, oh wow, ich bin nicht der einzige Mensch, dem es so geht. Ich bin nicht komisch oder nicht anders, sondern es geht ganz, ganz, ganz vielen Menschen genauso. Und dann so in entspannte Gesichter zu blicken, die sagen, ja, ging mir genauso, habe ich auch erlebt, die Gedanken kenne ich. Das ist einfach fantastisch.
Ja. Aber ich meine, der Schritt dahin, das ist ja der schwierige, ne? Wenn man es einmal geschafft hat und das gesagt hat und das ist auf offene Ohren und auf Verständnis gestoßen, so, dann ist ja super. Aber bis dahin, das ist ja Spannung und Angst und alles Mögliche. Und weiß ich nicht, was macht man da, außer es zu machen? Gibt es da irgendwas, wie man sich so da dran führen kann selber, wenn man sagt, oh, es gibt diese Sache, da weiß ich, da müsste ich mal drüber oder würde ich gerne drüber reden, aber ich traue mich nicht. Was meinen dann?
Ja, schwierig. Also ich verstehe natürlich den Wunsch. Das ist so ein bisschen ähnlich wie der Wunsch, ich möchte in Therapie und ich möchte über Dinge reden, aber das Wesentliche, nämlich den Alkohol, möchte ich bitte aussparen. Mhm. Ich verstehe das Anliegen, dass es besser werden soll, aber möglichst ohne Schmerz. Und möglichst ohne, dass ich wirklich mittendurch muss. Und ich hätte gerne einen Shortcut oder eine Abkürzung oder eine Milderung oder so. Mhm. Und da muss ich natürlich als brutale Verhaltenstherapeutin, die ich bin, sagen, nee, ist nicht und gib it nicht, ne? Und Healing kommt von Feeling und der Weg geht mittendurch. Also, so
sorry. Das ist noch mehr gute T-Shirt-Sprüche.
Ja, ich bin ein Sack voll T-Shirt-Sprüche.
Mega.
Ja,
ich verstehe das Anliegen, aber tatsächlich kann ich da nur ermuntern, ist vielleicht ein bisschen wie der Versuch, so ein Pflaster so ganz langsam abzupiddeln. Oder einmal mit einem Ruck. Ich bin der Typ, komm, es sind ja nur Gefühle. Gefühle sind ja nicht gefährlich, weißt du? Gefühle sind nicht gefährlich, die sind nur unangenehm. Ja, dann machst du halt jetzt mal was richtig übel Unangenehmes. Und dann? Das ist natürlich was bei Menschen mit einer Suchterkrankung eine riesige Rolle spielt. Gefühle auszuhalten und auch zu verstehen, die tun mir nichts. Das sind, also Gefühle sind wahnsinnig unangenehm, je nachdem. Aber nicht gefährlich. Und sie sind vergänglich. Und mit diesen beiden Einsichten, nicht gefährlich und vergänglich, kann man schon das eine oder andere mal in Kauf nehmen vielleicht. Mhm. Also ich kann ja nicht zu Vermeidung ermuntern.
Vielleicht sind da Menschen mit einer Suchterkrankung vielleicht auch nicht, dass es ja insofern schon gefährlich ist. Oder es kann sich gefährlicher anfühlen, als es ist, weil ein Rückfall eine Option ist. Also wenn ich mich so überrollt fühlen würde von Gefühlen, und dann kommt auch dieses Thema Selbstwert, glaube ich, ins Spiel, wenn ich mir in dem Moment so wenig selber wert bin, als dass ich jetzt meine Nüchternheit, dass ich die einfach über Bord werfe. Ich denke, ist ja alles scheißegal. So, ne? Da ist ja schon eine Gefahr irgendwie.
Ja, ich verstehe total, was du meinst. Und da hast du auch sicherlich recht. Wobei die Vermeidung von starken Gefühlen natürlich nicht nur jetzt für Menschen mit einer Suchterkrankung besonders augenscheinlich ist. Auch Menschen mit einer Traumafolgestörung vermeiden natürlich bestimmte Gefühle je wieder zu haben oder auch nur in eine Situation zu kommen, die in die Richtung gehen könnte und so, ne? Also Gefühlsvermeidung spielt schon, oder bei Menschen mit Angststörung, die am Ende ihre Wohnung nicht mehr verlassen, ne? Weil sie befürchten, ich könnte eine Panikattacke bekommen und dann kriege ich keine Hilfe und so. Also Gefühlsvermeidung ist bei, würde ich jetzt sagen, fast allen psychischen Erkrankungen ein Problem. Bei der Alkoholabhängigkeit kommt natürlich hinzu, dass es ein unmittelbarer Auslöser sein kann für einen Alkoholrückfall, der dich dann in deiner Entwicklung wirklich nochmal sehr zurückwerfen kann, wenn du schon eine ganze Zeit lang nüchtern gelebt hast. Da gebe ich dir recht, aber grundsätzlich ist Vermeidung oder der Wunsch nach Schonung schon was, was viele Menschen mit psychischen Erkrankungen haben. Die wollen das alles nicht fühlen. Und das verstehe ich auch total gut, ist ja klar.
Und das ist ja dann auch wiederum eher der Auslöser von einem Rückfall, zu sagen, ich will das nicht mehr fühlen, das soll jetzt vorbei sein. Ja. Das ist eben die Vermeidung wieder.
Ja, ja, genau. Und stattdessen geht es eben darum, letztlich die Kompetenz zu stärken, Gefühle whatsoever, auch Scham, auch Angst, alle Arten von Gefühlen, Unbehagen, Langeweile, alle Arten von bescheuerten Gefühlen total in Kauf zu nehmen und zu sagen, ich schaff das, ich kann damit umgehen. Und da muss man aber natürlich erstmal hinkommen.
Und die Gesellschaft macht es einem auch schwer. Also die Welt, in der wir leben, wir kriegen ja an jeder Ecke eine Lösung für unsere, eine vermeintliche Lösung für unsere Gefühle angeboten.
Und wir kriegen auch an jeder Ecke ein schlechtes Gefühl, ne? Das kommt noch dazu.
Das kommt noch dazu.
Ja. Ja, Angebot und Nachfrage, ne? Ja. Regel der Markt. Ja.
Ja. Ich glaube auch. Also ich meine, da gab es ein Dossier von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie. Das ist die DGPPN. Das ist so ein großer Dachverband für alle, die so psychiatrisch, psychotherapeutisch tätig sind. Und die haben ein Dossier rausgegeben, ich glaube im April 22. Und da steht drin, dass 27,7%, also fast 30%, 27,7% aller Erwachsenen in einem Ausmaß belastet sind, dass eine Diagnose gerechtfertigt wäre. Sprich, würden die in eine Sprechstunde kommen und wir würden mal hier so die typischen Check-ups, diese Fragebögen durchgehen, dann würden 27,7% aller Erwachsenen eine Diagnose bekommen. Und das bedeutet, sie hätten auch Bedarf nach Behandlung oder Therapie. Die gehen nicht alle in Therapie. Manches wird vielleicht durch die Lebensumstände auch wieder gut. Manches legt sich vielleicht wie von alleine wieder. Aber ich finde es schon alarmierend. Und das sind ja nur die Erwachsenen. Kindern und Jugendlichen geht es ja aktuell auch nicht besonders gut. Ne? Das finde ich schon heftig. Und ich glaube schon, dass es so ist, wie du gerade gesagt hast, Mia. Irgendwie ist es auch so, dass wir alle 5 Minuten sehr schlechte Gefühle bekommen, wie auch nicht.
Ja. Ne?
Wie enden wir denn jetzt mit positiven Gefühlen?
Ich dachte irgendwie, eigentlich brauchen wir jetzt ein gutes Schlusswort, aber es ist sau deprimierend. Ja, was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt?
Franka, was machen wir denn?
Und das Gute ist.
Oh Gott.
Ah, sorry. Och, weißt du, schneid das so einfach weg.
Ja. Nee, das bleibt alles drin.
Oh, fuck. Naja, aber ja, was ich, also mein Schluss, den ich daraus ziehe, ist, dass es zum Beispiel deshalb so wichtig ist, dass all das, was so offensichtlich in vielen von uns brodelt, eine Öffentlichkeit bekommt. Deshalb ist es wichtig, dass wir über Dinge wie Scham sprechen und auch über Alkohol und diese ganzen tabuisierten Themen, immer noch stark tabuisierten Themen, und dem allen halt, so wie wir es ja jetzt gerade auch machen, viel Öffentlichkeit einräumen und dafür auch was tun, damit Menschen sich damit erstens nicht alleine fühlen, dass sie zweitens wissen, es gibt Hilfsangebote und es gibt Hoffnung. Ich meine, ihr beiden seid ja auch das beste Beispiel dafür. Ihr seid Modelle dafür, wie es auch werden kann. Und das ist das, was mir dann wiederum Zuversicht gibt in dem Ganzen, ne? Dass es ja immer Menschen gibt, die die klüger daraus hervorgegangen sind und jetzt auch was zu geben haben. Und ja, das ist, denke ich, was wir alle machen.
Ja, das ist schön.
Ja.
Ja, und ich finde auch, also sich umeinander zu kümmern, das ist ja das Schöne, wenn man Scham abbaut und wenn man spricht, dann können nicht nur andere sich um einen kümmern, sondern man kann sich auch selber um andere kümmern und man kann einfach umeinander und ein bisschen Gemeinschaft erzeugen. So, das ist eine gute Sache.
Ja, ja, absolut.
Ja. Ja, vielen Dank, dass du hier warst.
Total gerne. Also, danke für die Einladung nochmal.
Mega gerne. Ja, es war super spannend. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Und schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Danke, euch auch.
Danke.
Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.